ARD.
Ihr hört den Sonntagstalk mit Bärbel Schäfer von SR1 und HR3. Uns bekommt ihr in der App der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Willkommen im Sonntagstalk von SR1 und HR3 am ersten Advent. Also für alle, die christlich sind und das feiern, dann vielleicht schon mal die erste Kerze anzünden. Macht's euch gemütlich und freut euch mit mir auf meinen tollen, fantastischen Gast, den Schauspieler Harald Krasnitzer. Guten Morgen, lieber Harald.
Wunderschönen guten Morgen.
Am Mittwoch sehen wir dich im ersten als Schutzengel im Film Engel mit beschränkter Haftung. Was ist da mit deinen Haaren passiert?
Ich würde mal sagen, Sie sind verrutscht.
Verrutscht, ja. Frisiert oder verstrubbelt, so einen Engel können wir auf jeden Fall alle gut gebrauchen und wir reden gleich drüber.
Ja, für mehrere Tätigkeiten. Also manchmal hat es die Anwandlung einer Klobürste, aber es ist irgendwie es ist etwas, was uns großen Spaß gemacht hat.
Halten wir fest, es sieht schlimm aus. Was sind denn für dich die beliebtesten Zutaten für einen gelungenen Weihnachtsfilm?
Oh, das ist ja gleich eine ordentliche Einstiegsfrage. In der ersten Linie würde ich mal sagen Humor und vor allen Dingen so wenig wie möglich weihnachtlicher Kitsch und vor allen Dingen das Aufbrechen dieser weihnachtlichen Erwartungshaltung, die wir jedes Jahr haben. Also ein völliges Paradox, das uns da heimsucht und das uns jedes Jahr wahnsinnig unter Stress setzt, obwohl es angeblich die stillste Zeit im Jahr ist.
Allerdings, lässt du dich davon anstecken? Ich kann mir nicht vorstellen, dass du dich von Stress anstecken lässt.
Sagen wir mal so, das Problem ist, dass ich merke, auch ich bin manchmal anfällig. Wenn es dann in Massen auftritt, dann dürfte irgendetwas sein, ein morphogenetisches Feld, in das ich dann hineingerate und dadurch mich nicht entziehen kann. Aber meistens entziehe ich mich sehr schnell und versuche dem zu entkommen. Und dann schaffe ich's. Aber es ist natürlich etwas, was einen verfolgt und was einen gewissen Aufwand bedarf, um es abzuwehren.
Ganz genau. Vielleicht gehört ja zu den beliebtesten Zutaten für den Weihnachtsfilm auch noch ein Grantler mit einem weichen Kern. Ein unbekümmerter, junger Mensch, der vielleicht in vielem auch das Gute sieht und vielleicht auch ein herzerwärmender Schluss. Engel mit beschränkter Haftung vereint einiges davon und lässt uns am Mittwochabend um 7:45 in der ARD mit wahrscheinlich nicht gutem Gefühl den Abspann lesen. Harald Krasnitzer, du spielst die Hauptrolle. Oscar, der ist vor 40 Jahren gestorben, aber auf der Erde muss er irgendwie noch ein paar Extra-Runden drehen als Schutzengel. Warum?
Na, er hat so ein Paralleluniversum. Irgendwas dürfte in seinem Leben schiefgegangen sein, was wir im Verlauf des Films natürlich auch erfahren. Das wollen wir aber jetzt nicht spoilern, aber da gibt es einige Dinge, die nicht aufgeräumt sind. Und wenn das so der Fall ist, zumindest unsere Annahme in unserem Film, heißt das, du hast noch einige Runden zu drehen und zwar nicht wie in dem wohlbekannten und immer zitierten Fegefeuer, sondern als Schutzengel. Das heißt, du hast eine Aufgabe zu übernehmen, eine eigentlich ganz schöner Gedanke, weil es eine Aufgabe im Gemeinsinn ist. Also er muss der Gesellschaft dienen und muss versuchen, so sein Fehlverhalten, sein irdisches Fehlverhalten zumindest zu relativieren und in irgendeiner Form unter Beweis zu stellen, dass er doch für die nächste Etage oder für die nächste Ebene tauglich ist.
Für das Paradies dann wahrscheinlich, ja genau. Ich kann mir vorstellen, ich würde mich dort langweilen. Ich finde das eigentlich eine ganz schöne Vorstellung, dass du noch so eingebunden bist, denn die Schutzengel in dem Film Engel mit beschränkter Haftung laufen ja durch die Städte und können was essen, müssen nichts, sind immer im gleichen Klamottenstyle gefangen wie an ihrem Todestag. Also man sollte sich schon überlegen, was man jeden Tag anzieht, sonst bist du damit ewig gefangen.
Ja, ich glaube, es hat so, erstens das, du musst vor allen Dingen achten, wie du stirbst, ja, damit du dann danach irgendwie in diesen Dauerstress quasi auch ordentlich gekleidet bist. Aber ich weiß gar nicht, dadurch, dass wir die nächste Etage eigentlich zu wenig kennen, könnte ich nicht sagen, was langweiliger ist. Also dieses immer wiederkehrende Schutzgehabe oder dieser Funktion, der du, dieser Aufgabe, der du gerecht werden musst, oder eben in der nächsten Ebene aufgabenfrei und dann vielleicht doch deinen eigenen Bedürfnissen und deinen Fähigkeiten nochmal nachgehen kannst. Das wäre zu überprüfen. Und dann kommt ja dazu, dass so ein Schutzengel, wie das bei unserem Schutzengel der Fall ist, ja auch nicht immer die Personen unter seine Fittiche nimmt, die man so landläufig als Sympathieträger
das
kennt.
Das stimmt.
Und das, glaube ich, muss tierisch anstrengend und tierisch ätzend sein, wenn du die ganze Zeit Menschen schützen musst, wo man sagt, eigentlich, ganz ehrlich, muss ich jetzt diese Aufgabe übernehmen, können wir hier nicht eine höhere Gewalt, Macht wirken lassen. Und du bist die ganze Zeit an Leute beschützen, die eigentlich dafür sorgen, dass andere Leute über den Jordan gehen. Und das ist etwas, was natürlich, glaube ich, schon sehr anstrengend ist.
Besonders für den Oscar habe ich auch den Eindruck. Also wie du gerade sagst, die Schutzengel sind ja in dem Film Engel mit beschränkter Haftung eben nicht nur für die Guten da, aber selbst die Idioten zu beschützen, die Aggressiven, die nie Danke sagen. Und dein Oscar in der Rolle, in der du ja bist, habe ich manchmal das Gefühl, der steht kurz vor einem Schutzengel-Burnout. Und zwischen den Aufträgen sitzt Oscar in seiner dunklen alten Wohnung, alles aus dem Stand von 85, seinem Sterbe ja, mit Wählscheiben, Telefon, elektrischer Schreibmaschine und auch ein bisschen einsam mitten in seinem alten Leben. Und dann kommt wieder Willen oder wird er wieder Willen zu einem Ausbilder von einem sogenannten Lehrengel, Mira, 25, und ein Drogentod ist sie gestorben, mit 25, ein Junkie. Welche Rolle spielt ihr beide zusammen? Also wie ist euer Verhältnis bei Engel mit beschränkter Haftung?
Ja, in erster Linie mal würde ich sagen, sehr widersprüchlich, weil da prallen natürlich Welten aufeinander, Zeiten aufeinander, das muss man auch sagen. Da kommt jemand aus der Generation Z, die Digital Natives sind und die
trifft also auf uns Boomer, ja.
Und trifft auf uns Boomer, das birgt schon mal einige Widersprüchlichkeiten und Merkwürdigkeiten. Und dann kommt dazu, dass sich da offensichtlich ohne des Wissens vom Oscar auch in der Firma einiges verändert hat, so dass man neue Techniken eingeführt hat, die durchaus brauchbar sind. Und dann ist natürlich auch ein junger Mensch mit einer unglaublichen Agilität am Werk. Und diese Dinge, wenn die auf einem ausgebörnten Engel treffen, das sorgt für Spannung, das sorgt aber auch für Widerspruch und für kuriose Szenen.
Die Mira ist wirklich fantastisch gespielt von Maresi Rinier. Also konntest du ihr denn viel beibringen? Was sind die Aufgaben von euch Schutzengeln?
Erstens, der Resi kann man überhaupt nichts beibringen, weil die ist so perfekt fertig und das ist eine so fantastische Schauspielerin. Das macht riesen Spaß, mit der zu spielen.
Und, ich meinte jetzt als Engellehrmeister.
Als Engel, aber ich wollte das nur kurz einführen, dass man auch mal wieder irdisch wird.
Ganz
und,
genau.
Als Engellehrmeister kann man sozusagen nur versuchen, das weiterzugeben, was halt so die Regeln sind. Was darf man nicht, was geht, wie funktioniert das mit dem Essen, wie funktioniert das mit dem Schmerz, wie funktioniert das mit gesehen werden, nicht gesehen werden, wie funktioniert es mit der Mobilität. Das sind ja alles nicht sehr einfache Fragen und landläufig stellt man sich vor, die haben da Flügel und zischen herum, ist aber nicht der Fall, sondern sie müssen sich im Straßenverkehr mit Autos bewegen. Sie müssen mitunter kuriose Strecken zurücklegen. Sie haben irgendwelche Pieper, die ihnen sagen, wann es denn soweit ist. Also sie kriegen jeweils vor dem Ereignis 10 Minuten Bescheid, dass da jetzt was passieren wird, wo sie aufpassen müssen. Also es ist alles sehr, wie soll ich sagen, archiviert und etwas überbürokratisiert. Aber die Maresi bzw. die kleine Mira bringt da frischen Wind rein und zerlegt sozusagen dieses Werk.
Ganz genau. Und die Aufträge holt ihr euch immer ab in einer Art Großraumbüro. Dort arbeiten dann viele Schutzengel. Am Set, wenn ihr dreht, sind auch immer viele Menschen. Produktion, Redaktion ist dann da. Magst du das, umgeben zu sein von vielen Menschen, von einem Team? Oder bist du derjenige, der sich dann zurückzieht im Wohnwagen und gar keinen Kontakt hat und erst rauskommt, wenn deine Szene ansteht?
Nee, das wäre irre langweilig. Weil erstens das, was wir machen oder was ich machen darf, funktioniert nur in der Interaktion mit anderen Menschen. Es ist immer Team. Also du hast den ganzen Tag Menschen um dich, die darum bemüht sind, dass es dir gut geht und dass wir gemeinsam irgendwie eine gute Geschichte erzählen können. Und insofern ist das für mich ein total wichtiger Punkt, dass ich da mittendrin sein kann und wahrnehmen kann und vor allen Dingen auch lernen kann.
Und den Austausch auch zu wissen, wie tickt das Gegenüber, wie ist die Stimmung im Team? Also das alles zu spüren, ist für dich
absolut wichtig.
Absolut.
Und wichtig vor allen Dingen, weil das ja auch mein Raum ist. Ich muss ja irgendwann, ich fände das langweilig, ganz nett zu gehen und zu sagen, wo steht die Kamera? Mhm. Sondern du musst das wahrnehmen. Und das bedeutet, sobald du siehst, wo der Kameramann steht, weißt du, was dein Raum ist. Und dann weißt du, was du spielen kannst und was möglich ist. Mhm. Das sind so die Dinge, die einfach dazugehören. Und dieser Austausch mit den Leuten am Set ist auch wichtig, weil ich zumindest sehr dazu neige, mit denen ein sehr, sehr, sehr tiefes, freundschaftliches Verhältnis zu haben.
Und das ist für dich auch eine Voraussetzung, um dann diesen Raum für dich auch füllen zu können. Verstehe ich dich da richtig?
Ja, ohne die gibt's mich nicht, um das mal so zu sagen. Also kein Kameramann, kein Tonmann, keine Garderobe und Garderoberinnen und Kamerafrauen und alles, was wir da haben, kann ich mich vergessen. Ich kann mich ja irgendwo an die Ecke stellen, aber wer sieht das?
Als Engel bist du natürlich unsichtbar und unhörbar zwischen den Menschen unterwegs. Die Idee begeistert mich. Wir können dann als Tote ja noch irgendwie dabei und unter den Lebenden sein. Im Alltag, den wir kennen und der uns so vertraut ist. Geht's dir auch so?
Unsichtbar sein zu wollen oder...
Ja, und noch weiter am Leben ein bisschen teilhaben zu können. Zwar unsichtbar zu sein, nicht gehört zu werden, aber trotzdem noch im Alltag einzutauchen, der uns ja auch vertraut ist.
Nee, ich glaube, das wäre wirklich eine Strafe. Wir unterschätzen, was Sozialisation heißt. Wir unterschätzen oder haben manchmal auch wirklich vergessen, um diese Zeit auch wieder mal ein bisschen in Bezug zu bringen, was es heißt, Freunde zu haben. Familie zu haben und was das heißt, miteinander etwas auszutragen oder zu kommunizieren oder sich in den Arm zu nehmen oder was immer gerade notwendig ist, auch zu streiten. Ja, also all das sind Dinge, die, glaube ich, uns im Wesentlichen ausmachen. Die Vorstellung, dass du in einem Raum bist, wo du das alles wahrnehmen kannst, aber du kannst dich nicht mehr mitteilen. Du wirst auch nicht mehr gesehen. Das ist in etwa so, als würde man dich lebendig begraben oder lebendig irgendwo einzementieren. Du hast keine Chance zu kommunizieren mit dieser Welt. Das ist, glaube ich, eine ganz große Strafe.
Also wir brauchen die Reibung, wir brauchen das Miteinander, wir brauchen die Wärmung, um unsere Flügel auszubreiten.
Ohne das haben wir keine Flügel, ohne das werden wir nichts bewältigen, was da auf uns zukommt. Ohne diese Form, miteinander zu sein und miteinander uns zu ertragen und zuzuhören und wahrzunehmen, können wir das Spiel aufgeben. Es gibt keinen, außer wir haben alle dann irgendwelche narzisstischen Störungen und sind schwer pathologisch, ja, dann löst sich das auf einer anderen Ebene, die wollen wir nicht wissen und die ist nicht schön. Aber solange wir diese Fähigkeiten haben, die wir haben, glaube ich, ist das die schönste und wichtigste und wahrscheinlich nutzbringendste Fähigkeit, die in uns schlummert.
Und hast du das Gefühl, wir leben das zu wenig, weil du gesagt hast, vielleicht wissen wir das manchmal gar nicht richtig wertzuschätzen? Es hat jetzt letzte Woche eine Untersuchung gegeben, in der es hieß, dass Jugendliche zum Beispiel ihre Freunde weniger im realen Leben treffen, sondern mehr online. Hat man schon fast erwartet, dieses Ergebnis. Aber macht dir das Sorgen, dass sich vielleicht auch viele nach der Pandemie in diesem Rückzugsterrain weiterhin bewegen?
Sorgen ist sowas Unmächtiges, finde ich. Also, aber es beschäftigt mich und ich glaube einfach, dass das ein ganz wesentlicher Punkt ist. Wir vereinsamen und das nicht nur die Jungen, sondern auch die Alten. Wir merken, dass wir uns zurückziehen und zum Teil ist es auch verständlich. Also wir wissen, wir sind sehr stark in unserem Angstzentrum verhaftet, in der Amygdala. Wir sind nur mehr mit Reagieren, Flüchten, Angst, Vorsicht und Verunsicherung konfrontiert, weil so viele Dinge auf uns einströmen. Insofern ist das verständlich, aber macht man diesen einen Schritt zurück und geht man mal weg von diesem Moment der Verunsicherung, dann kommst du plötzlich mit einer einfachen Frage in ein Gespräch und das ist in der Regel die Geburtsstunde einer Beziehung. Und das ist das, was mich am meisten interessiert, in Beziehung treten, mit Menschen, mit den Dingen, mit der Welt. Und tut man das, dann befindet man sich genau in dem Space, den wir brauchen und der angesagt ist und der wahrscheinlich der wichtigste ist, von dem wir noch so wenig Ahnung haben. Und das ist die Wirklichkeit.
Also das heißt, in Kontakt kommen, dem anderen eine Hand reichen, ein Gespräch eröffnen, so wie du es ja gerade gesagt hast, und eben nicht nur sich selbst sehen, von sich selbst berichten oder die Handykamera im Selfie-Modus auf sich selbst halten.
Nicht sehr abenderfüllt.
Also. Na gut, ein Monolog. Ja, da bevorzuge ich eben auch den Dialog, ehrlich gesagt. Ist denn der Glaube etwas, ist jetzt nicht das ganz große Thema bei Engel mit beschränkter Haftung, aber das Ziel ist ja das Paradies. Der Begriff des Glaubens, ist das etwas, was dich durch dein Leben trägt?
Ja, aber nicht im religiösen Sinne, sondern der Glaube an unsere Fähigkeiten, an die Möglichkeiten, die wir als Menschen haben. Und wenn wir, um Zweig hier zu zitieren, die Sternstunden der Menschheit nehmen, wenn uns Dinge geglückt sind in den außergewöhnlichsten, wahnsinnigsten Situationen und wir etwas überwunden haben und etwas gelernt haben und etwas getan haben, dann war das in der Regel auch Menschenhand gemacht und nicht irgendwie anders. Und das ist ein Glaube, dass wir in der Lage sind, Dinge zu überwinden, Dinge zu lernen und aus dieser Fähigkeit, mehr oder minder aus unserer Vergangenheit zu lernen, die Gegenwart wahrzunehmen und in die Zukunft zu träumen und zu antizipieren, das ist meiner Meinung nach so ein Dreigestirn, an das ich sehr stark glaube. Und das finde ich spannend.
Wir sind jetzt in einem Alter, wo Freunde vielleicht erkranken, auch schon Jahre vorher, wo man Angehörige verliert durch Krankheit oder durch Unfälle, die Eltern in ein wackeliges Alter kommen und vielleicht die Zeit des Abschieds naht. Bist du erfahren im Umgang mit Tod?
Ja, eigentlich schon. Auch wahrscheinlich durch den Zyklus, in dem ich mich befinde. Wie du es gerade beschrieben hast, mit 64 kommt man näher in den Bereich, wo Freunde, Verwandte, Nahestehende sterben. Ja? Und plötzlich musst du lernen. Man muss lernen, was das ist und wie das ist und wie man dem begegnet. Und das habe ich in den letzten Jahren einige Male gemacht. Und das war wichtig, das ist gut und finde ich ganz spannend.
Also du kennst die Schmerzfenster der Trauer. Was meinst du damit, das ist gut?
Erstens, ich habe es immer so gehandhabt, das zu lernen, was gut ist. Wenn man jung ist, dann lernt man zu leben, leidenschaftlich zu sein und verrückt zu sein und das alles auszuprobieren, neugierig zu sein, in die Welt reinzugehen. Später versuchst du dann aus diesem Erworbenen irgendetwas daraus zu machen, was man dann seinen Lebensweg nennt. Und dann später gibt es einen Punkt, wo du sagst, ah, jetzt wird's nochmal wahnsinnig interessant und spannend, weil jetzt musst du lernen, mit all dem umzugehen. Du musst wissen, dass eine Reise zu Ende geht. Ich finde daran keinen erschreckenden Gedanken, sondern ich finde das spannend und schön, weil es uns auch die Zeit anders nützen lässt, die wir haben. Und ein anderes,
ich wollte gerade sagen, da muss man auch das Bewusstsein natürlich haben, die aktive, lebendige Zeit dann auch gemeinsam zu gestalten und sich dafür auch Zeit zu nehmen. Hast du dich denn nochmal neu kennengelernt oder dich selbst überrascht in deiner Trauer?
Ja, ich habe zumindest gelernt, plötzlich zu merken, dass das Verhältnis zu meiner Mutter oder auch zu Freunden doch ein anderes war, als ich immer wahrgenommen habe. Und dass man lernt, seine eigenen Gefühle wieder zuzulassen. Also meine Mutter ist schwer dementkrank, da gibt's oft sozusagen wenig Zugang. Die ist 94, um das dazu zu sagen. Also ein sehr, sehr archaisches Alter, also fast schon eine Schildkröte. Und sie sieht auch ein bisschen so aus, muss ich sagen. Und wir lachen auch viel darüber. Aber das Schöne ist, wenn man eine Berührung hat mit ihr, und auch wenn es keine Verständigung mehr gibt, fließt da plötzlich etwas, was mich jedes Mal zutiefst berührt, weil mir klar ist, das ist meine Mutter. Und nicht mehr und nicht weniger. Und plötzlich kriegst du Verhältnisse mit, in denen du bist und warst. Und dann bist du einfach wirklich sehr nahe am Leben. Und das ist etwas, was mich als Schauspieler, aber auch als Mensch viel mehr interessiert als alles andere. Und um nochmal auf den letzten Punkt zurückzukommen, den wir vorhin auch besprochen haben, ich kenne auch kein System auf dieser Welt, also zumindest habe ich noch nirgends erlebt und ich habe es nirgends gefunden, dass aus der Destruktivität heraus, aus dieser narzisstischen, pathologischen Störung heraus etwas besser gemacht hätte. Also ich wüsste nicht, wo dieses System zur Zerstörung des Hasses und der Missgunst besser funktioniert hätte und auch des Autoritarismus irgendetwas Kreatives in diese Welt gebracht hätte, was uns weitergebracht hätte. Kenne ich kein einziges.
Da gehe ich mit und ich denke, dass der Blickwinkel der Liebe und der Wärme, so wie du es ja auch gerade beschrieben hast, wenn Berührungen da sind, Talente natürlich eher fördern und Menschen öffnen, bereit zu sein, Gefühle zu zeigen. Ich meine, dieses Zynische, das Egoistische, das Aufbrechen, das erstmal rauswollen in die Welt, sich aufplustern, das gehört ja auch zum Jungsein. Jetzt mit mehreren Jahrzehnten in den Jahresringen wird man ja auch ruhiger und blickt anders und weiß das vielleicht auch nochmal mehr wertzuschätzen, ja. Die Brücken zu bauen innerhalb der Familie, innerhalb von Beziehungen. Wir sind jetzt nicht in politischen Funktionen, aber sicherlich auch auf einer politischen Ebene.
Ich glaube, dass das Leben immer politisch ist, um das mal so zu sagen. Es ist nur nicht sozusagen dogmatisch. Politik muss ja nicht immer dogmatisch sein. Sie kann einfach auch das Leben sein. Und das Leben ist immer eine Art der Verhandlung, also miteinander verhandeln. Wo sind unsere Räume? Wie gehen wir miteinander um? Was wollen wir erreichen? Wie können wir lernen über unsere Ur-Ur-Ur-Instinkte, über das, dass wir uns gegenseitig immer destruktiv behandeln müssen, also dass das etwas ist, was in uns schlummert. Wie können wir das überwinden?
Und das bricht sich ja gerade verbal in Taten ganz, ganz groß den Raum. Vergessen wir dieses Wir, dass wir in einem Wir sind und dass das Wir uns eigentlich nur voranbringt?
Nee, ich glaube, dass wir das Wir gerade auf eine ganz merkwürdige Art und Weise, wenn es auch manchmal schmerzhaft ist und unlogisch erscheint, aber das bahnt sich gerade einen neuen Weg. Ich empfinde viele der Symptome der Müdigkeit, die wir hier sehen und der scheinbaren Erosion von Dingen, als eigentlich einen ganz lauten Schrei nach diesem Wir. Und wo immer wir hineingehen und dort die Sprache suchen oder die Resonanz suchen und diese Menschen auch ernst nehmen und versuchen, mit ihnen in Kontakt zu treten, so schwierig das manchmal ist, werden wir feststellen, wir reden von wirklichen Schmerzkörpern und wir reden von Ausgelaugtheit und von einer Ermüdung und von einer Traurigkeit und von einer Einsamkeit. Wir haben einfach keine heilenden Prozesse in den letzten 40 Jahren in unseren Gesellschaften gehabt. Wir haben Erfolgsprozesse gehabt, ja, die können wir ökonomisch festhalten und wir haben alles in Normative gesetzt. Aber wir haben sehr wenig investiert in gesellschaftliche Infrastruktur und in das Umgehen miteinander.
Engel mit beschränkter Haftung heißt der Film. Und eigentlich ist es ja immer zu früh, wenn man das Paradies noch nicht betritt. Oskar hat noch ein paar Aufgaben als Schutzengel zu erledigen, bevor er dann da hoffentlich reinkommt. Er arbeitet zusammen mit Mira. Die ist 25 und viel zu früh gestorben. Extrem schmerzhaft, so ein ungelebtes Leben. Die hat sich nämlich den goldenen Schuss gesetzt, hat gefeiert, hat Drogen genommen und kann eigentlich die Jahrzehnte gar nicht aufblättern. Das fand ich sehr schmerzhaft bei so einer wachen, jungen Frau in dieser Rolle. Wie ging es dir damit?
Ich fand vor allen Dingen spannend, wie Marisi das dargestellt hat, dass sie lernt, warum ihr Leben kurz ist, aber dass sie das nicht mit Trauer macht, mit so einer folkloristischen Wehmut, sondern dass das einfach eine schöne Erkenntnis ist.
Aber im Leben zu Lebzeiten zu merken, du kannst eigentlich nichts wieder gut machen. Du hast vielleicht eine Erklärung dafür oder eine Erkenntnis, aber wir können nichts mehr korrigieren. Das ist schon etwas, was wir, glaube ich, zu Lebzeiten vergessen.
Das ist etwas, was wir hier vergessen. Das ist vielleicht etwas, was wir gerade vorhin gesagt haben, ganz wesentlich ist, dass wir ja auch andere Dinge vergessen, miteinander zu reden oder uns wahrzunehmen. Und insofern ist das natürlich traurig, wenn wir merken, dass wir Dinge verlieren, und zwar jetzt schon. Also Menschen verlieren an die Digitalität, Menschen verlieren, die ihre Hoffnungen aufgeben oder die ihren Mut verlieren oder die nicht mehr können und die keine Wege mehr sehen oder die Angst haben vor einer Zukunft. All das, was wir auch gerade in großen Mengen erleben.
Ja, die dadurch dann ihr Talent einfach nicht leben können und nicht entfalten können.
Richtig. Und wir haben also sozusagen sehr wenig Narrativ und sehr wenig Technik, um dem zu begegnen. Nämlich erstaunlicherweise wieder eine, die wir ja bereits ausprobiert haben. Also noch mehr konsumieren, glaube ich, wird nicht der Weg sein, um uns tatsächlich in diese Bereiche katapultieren zu können.
Ein Trostpflaster für Lebenswunden, die Mira ja sicherlich auch hat. Entweder kann man ja zynisch werden, man kann anfangen zu trinken, Drogen nehmen, betrügen, irgendwie anderen Mist bauen. Das dann im Nachhinein nochmal aufzurollen, dafür ist es dann leider häufig zu spät. Aber wenn wir nochmal drauf schauen und sagen, ja, nicht jeder kann seine Talente leben oder hat einen guten Start ins Leben, da bist du ja auch mit deiner Frau, der Schauspielerin Ann-Kathrin Kramer, ja auch aktiv. Also ihr habt zwei Standorte, einer davon ist Wuppertal und da habt ihr eine Schirmherrschaft für den Verein Chance 8. Was sind das für Kinder, die es ja auch nicht ganz einfach haben? Was macht der Verein?
Der Verein befindet sich in einem Stadtteil, der landläufig als schwierig bezeichnet wird. Also wo viele Menschen leben, die es richtig hart haben im Leben und die Biografien mit sich mittragen, die würden in unser beider Leben 6-mal reinpassen. Also es ist einfach sehr dicht, was die Kinder schon mitnehmen. Wenn die zu uns kommen, sind die, sagen wir mal, zu 60-65% suizidär und sind also wirklich schwer angeschlagen. Und wir haben sogenannte Achtsamkeitsgruppen gegründet, beziehungsweise die wurden gegründet, gibt's ja schon länger den Verein. Und die Kinder werden mehr oder minder um den Zeitpunkt, wo sie bei uns landen, das ist meistens zwischen 6, 7, 8, manchmal auch schon früher, bis zum Ende ihrer Schulzeit in einer Gruppe betreut, und zwar von jeweils 3 Leuten. Und dadurch entsteht also eine Beziehung. Mhm. Und das Schöne ist, dass wir feststellen, dass die nach kurzer Zeit, eigentlich nach 1 bis 2 Jahren, zu den Klassenbesten gehören, dass die plötzlich Perspektiven haben, dass die plötzlich Sehnsüchte, Wünsche und Horizonte bekommen. Und wir sagen immer, das ist kein Sozialprojekt, sondern es ist ein Start-up. Mhm. Es gibt sozusagen, glaube ich, nichts Wichtigeres, in das wir investieren können, als eben in Kinder und junge Menschen. Weil jeder Euro, den wir da reinstecken, kostet uns später 10 Euro weniger. Also alles, was man investiert, wird 10-fach zurückgebracht, nämlich auch im Ertrag. Wenn die Kinder tatsächlich gute Berufe und erfolgreich sind, liefern sie das 10-fache von dem, was wir reingesteckt haben. Und ich kenne, ehrlich gesagt, keine Aktie, keine wie immer geartete Geschichte, wo du genau diese Form des Rückflusses hast und dieser Energie hast. Und insofern ist das für mich total spannend. Und es ist auch spannend zu sehen, wie in den 2,5 Jahren, wo wir jetzt dabei sind, oder knapp 3 Jahren, was wir da erlebt haben an Verwandlungen und Rohdiamanten, die dort rumschlummern und
aufblättern und plötzlich schöne Wahnsinn, Blüten werden und funkeln und raus sind aus dem Elternhäusern mit physischer und psychischer Gewalt und Verwahrlosung. Also das
all
ist
dem,
schon
was da dazu gehört. Eine Berührung, ein Gespräch und du machst Türen auf, da kommst du in Räume, das glaubst du nicht.
Am Mittwoch läuft der Film Engel mit beschränkter Haftung im Ersten. Harald Krasnitzer hat kurz die Flügel in die Ecke gestellt und ist heute hier im Sonntagstalk von SR1 und HR3. Die Zentrale der Engel GmbH ist mitten auf dem Wiener Zentralfriedhof. Und Wien scheint der perfekte Drehort zu sein. Im Film sagst du ja auch, es hat auch immer einen leicht morbiden Zug.
Ja, man kann es morbide nennen, aber vielleicht ist es dadurch eben auch einer der lebendigsten Städte, weil das dazugehört. Der wird im Übrigen heuer in diesem Jahr 150 Jahre alt, also unbedingt jetzt nicht nur in der Innenstadt im ersten Bezirk, wo es sowieso zu eng wird, weil so viele Leute da sind und alle scharen sich um die Hofburg. Fahren Sie mit der Straßenbahn raus nach Simmering in den Zentralfriedhof. Sie kommen erstens in einer der atemberaubendsten Naturlandschaften, weil zwischen den Gräbern es wahnsinnig schön ist, und Sie haben einen so vielfältigen Friedhof, wo Sie so viele Leben lesen können, von sehr prominenten und großen Künstlern bis hin zu ganz einfachen Leuten, und nicht zu vergessen auch den sehr berührenden jüdischen Friedhof. Also ich glaube, es gibt keinen schöneren Ort für mich wie dieser Friedhof. Weil
so wie
viel
du
erzählt.
Es jetzt beschreibst, ist das ein Ort, den du dann auch häufiger betrittst, um vielleicht auch jemanden zu besuchen, der dir nah war. Es gibt ja Menschen, die meiden Friedhöfe. Du scheinst nicht dazu zu gehören.
Nein, für mich sind sie große Zeichen der Lebendigkeit. Man steht vor so einem Grab von einem Menschen, den man nicht kennt, und liest Jahreszahlen. Und genau wie du gerade vorhin beschrieben hast, manchmal sind die ganz kurz. Manchmal sind die aber auch mit historischen Ereignissen verbunden. Du weißt genau, ah, der ist gefallen. Oder der war da und der muss da gewesen sein. Und manchmal siehst du aber auch am Grab bereits, was der für glückliches Leben geführt hat. Oder manchmal ist es ein verhärmtes. Du bist den ganzen Tag nur am Träumen. Das ist wie in eine Bibliothek gehen. Und darüber hinaus, glaube ich, gibt es kaum ein Bestattungsinstitut, das damit ja natürlich auch zusammenhängt. In Wien ist das städtisch organisiert. Und die Wiener Bestattung ist mitunter eine der lustigsten, die ich kenne. Die haben herrliche Badetücher mit Sargabdrücken. Da kannst du Probe liegen sozusagen im Sommer. Und dann haben sie aus Lego ein Krematorium gebaut. Und sie haben also ganz verschiedene, wirklich absolut kuriose Merchandising, wie Turnsäckchen, wo drauf steht, ich turne bis zur Urne. Und ich lese, bis ich verwese. Und lauter so Sachen, die einfach wirklich lustig sind und die die Angst oder die Scheu nehmen. Und insofern ist das sehr lebendig.
Aber das kennt man ja zum Beispiel auch aus Südamerika. Die sind ja sehr viel zugänglicher, sehr viel leichter im Umgang mit dem Tod. Also an diesen Dias des Muertes gibt es irgendwas aus Zucker. Es wird das Lieblingsessen der Verstorbenen gekocht und man kommt nochmal zusammen. Also das finde ich immer ganz schön. Aber aus Wien kennen wir dich natürlich auch vom Tatort. Aber Wien ist natürlich, jetzt hast du uns ja schon einen Tipp gegeben mit dem Zentralfriedhof. Das ist schon einer, den die Touristen auch immer wieder auf dem Schirm haben, ne?
Ja, oder ich glaube seltener. Jetzt, ich sag mal so, jetzt wo er 150 wird, werden wahrscheinlich einige rausfahren und werden sich dort dann irgendwie das Grab von Falco oder sonst irgendwas ansehen. Ja. Aber sonst ist der wenig überlaufen. Der ist so weitläufig, da hast du Ruhe und keine schirmtragenden oder lautsprechertragenden Gruppenleiter, die dann sagen, und jetzt zu unserer Linken das Ehrengrab von. Und,
ja. Aber das habt ihr doch bestimmt, wenn ihr dreht für den Wiener Tatort, müsst ihr doch auch immer wieder aufpassen, wo drehen wir, wo sind die Touriströme?
Ja, wir drehen ja nicht in den Touriströmen, wir drehen ja in den Vororten.
Dort, ihr seid einfach schlau.
In der Peripherie findet ja das Verbrechen statt, nicht in der Hofburg. So unsere Annahme, die natürlich völlig irrgläubig ist.
Was ist dein Gefühl zu dieser Stadt Wien?
Das ist ambivalent. Ein guter Freund von mir hat das mal genannt, das ist das Epizentrum der Verhinderung. Du kannst in Wien große Pläne haben und dann willst du das besprechen und dann gehst du irgendwo hin zu einer Stelle, wo du glaubst, dass du es besprechen kannst. Dann kommst du raus, lässt die Klinke der Tür aus und weißt, das wird nie stattfinden, obwohl da drinnen das Gespräch gegenläufig war, dass man gesagt hat, oh, das müssen wir unbedingt machen. Oh, ja, da reden wir gleich mit dem und dann reden wir mit dem und dann machen wir das. Und du lässt die Klinke aus und weißt, das wird nicht stattfinden. Und gleichzeitig kannst du aber dann dort wieder Dinge erleben, wo du sagst, das gibt's ja nicht. Diese Stadt, was ist das für ein Wunderwerk? Ja? Wie funktioniert die? Also,
klingt nach einer Wundertüte, in der man mit doppeltem Gesicht...
alles erleben. Also du kannst Abgründe erleben. Für mich ist immer, wenn ich hinkomme, ist entscheidend das Einfahren in die Stadt. Was passiert da? Und dann weiß ich, wie mich in den nächsten 4 Wochen oder 5 Wochen die Stadt empfangen wird und was das für eine Zeit wird.
Und wovon machst du das abhängig, ob Äste auf der Straße liegen
gar nicht.
Also sich Eichhörnchen in dein Auto setzen?
Oft ist es irgendwo an einer Kreuzung, wo jemand die Scheibe runterlässt und gleich mal rausbrüllt, Deppata, Vorweihrand, oder irgendwie anhubt oder sonst irgendwas, oder jemand steht da irgendwo an einer Ecke und du trägst gerade deinen Koffer und der sagt, kann ich Ihnen helfen? Und dann weißt du, okay, das
wird gut gehen.
Das sind so minimale mikrokosmische Amplituden, die du wahrnimmst und du sagst, okay, es wird eine gute Zeit oder das wird schwierig. Ja, da musst du dich wappnen.
Wie blickst du auf das Land nach dem Wahljahr 2024? Österreich hat gewählt mit dem Ergebnis.
Kann ich
mir vorstellen, bist du nicht ganz zufrieden?
Nein, aber ich finde, dass das keine Relevanz hat, ob ich zufrieden bin oder nicht, weil erstens, das war eine demokratische Wahl. Ob sie mir gefällt oder ob sie mir nicht gefällt, steht auf einem anderen Blatt Papier. Die Leute haben sich so entschieden. Zweitens, die haben das nicht gewählt, weil die so viel besser sind und weil sie so toll sind, sondern weil die Etablierten nicht mehr gut genug waren und nicht mehr gut genug sind. Also die finden zu wenig Antworten.
Also die Etablierten werden abgestraft, das klingt...
Das ist zum einen sicherlich ein ganz wesentlicher Teil und da gibt es einen Verlust und da gibt es eine Reibung und da gibt es etwas, wo man sagt, man fühlt sich denen nicht mehr nahe. Und es ist an der Zeit, wir müssen was anderes. Ich meine, dass das das Autoritäre ist, gefällt mir nicht, das muss ich sagen.
Aber aus Protest und, dann eben das Autoritäre zu wählen, das halte ich für schwierig.
Ich auch, ja, muss ich sagen, aber ich kann es nicht verändern. Ich finde diese Form der Erregungskultur, die daraus resultiert, dass man dann immer sagt, schrecklich und was weiß ich. Ich halte mehr davon, dass wir im demokratischen Sinne anfangen, uns zu bemühen, die richtigen Antworten zu finden. Und es ist ja nicht so, dass wir sie nicht geben könnten. Und es ist ja auch nicht so, dass wir sie nicht wüssten. Wir wissen, wo der Schuh drückt. Wir wissen, wo im Grunde genommen, welche Maßnahmen zu setzen wären. Wir wissen im Grunde genommen, dass wir beginnen müssen, viel offener mit Menschen zu reden. Hier gilt das alte Wort von der Bachmann, die Wahrheit ist den Menschen zumutbar und wir befinden uns ganz richtig, wie Olaf Scholz es genannt hat, in einer Zeitenwende.
Also manchmal schütteln und sagen, dann fangt an und lasst uns doch die Veränderung endlich anpacken.
Lasst uns aufhören,
seid
irgendwie
mutiger.
Um den heißen Brei reden und seid mutiger. Kündigt doch nicht irgendwie 4 Jahre an, dass dieses Land befreit wird von irgendwelchen bürokratischen Hürden. Tut es doch einfach.
Ja, genau.
Kündigt doch nicht immer an, dass das jetzt einen Wumms und Doppelwumms gibt. Tut es doch einfach. Und hört auf, den Staat die ganze Zeit mit dem Begriff der Schulden in Verbindung zu bringen. Denn ein Staat ist eine riesige Firma und wir haben riesige Rücklagen. Und wir haben etwas, was vor uns steht, das ein Investment bedarf, ein großes Investment. Rechnen wir uns hoch, was wir bis zum Ende dieses Jahrhunderts brauchen, um überlebensfähig zu bleiben in Europa.
Und setzen wir es endlich um.
Dann sind wir in ganz anderen Relationen. Dann ist all das, was wir da jetzt als Schulden bezeichnen, reines Investment. Und das ist das, was ich mir eigentlich erwarte, dass sie mutiger sind und dass sie offener und dass sie aus dem, was sie da tun, nicht immer so eine Geheimniskrämerei machen, als wäre das eine Raketenwissenschaft, die den Menschen nicht zumutbar ist.
Schauen wir nochmal auf den Tatort. Ich habe es vorhin schon gesagt, ein Vierteljahrhundert spielt jetzt den Hauptkommissar Moritz Eisner seit 1998, seit fast 15 Jahren gemeinsam mit Adele Neuhauser alias Bibi Fellner. Was würdest du denn sagen? Wir verändern uns ja alle mehr oder weniger im Laufe von Jahrzehnten. Wie hat sich denn der Moritz Eisner verändert?
Oh, ja, natürlich auch älter geworden, Vierteljahrhundert, einiges an Gewicht zugelegt, manchmal auch wieder weggekommen, dann wieder dazugekommen, also so ein Jojo-Effekt ein bisschen.
Hast du ja nur für die Rolle gemacht, zugenommen,
natürlich,
ne?
Natürlich, ja, ich bin ja Robert De Niro, innerlich und äußerlich Fred Astaire. Nein. Das ist ein ganz langes Thema, da müssen wir extra mal reden. Und nein, im Grunde genommen ist es, der ist milder geworden und guckt anders drauf. Und, und vor allen Dingen, was mir an diesem Doppel so gefällt, es sind keine Helden. Also Helden im Sinne, wie wir sie kennen, die also wild und mit, wie das heiße Messer durch die Butter gehen. Nein, das sind Menschen, die sind berührbar, die sind brechbar, die haben ihre Nöte. Und wir vergessen, dass im wirklichen Leben Polizeibeamte und diese Menschen die ganze Zeit an einer Front stehen, wo alle anderen nicht sein wollen. Dort, wo etwas passiert, was ganz wichtiger seismischer Punkt ist in unseren Gesellschaften. Dort stehen diese Leute, lassen sich bespucken, beschimpfen und was weiß ich alles und kriegen dafür verhältnismäßig wenig Geld und wenig Achtung in der Gesellschaft. Und ich glaube, dass das so ein Punkt ist, den die zwei sich ein bisschen angeeignet haben. Sie sind verletzlich und das gefällt mir.
Immer wieder macht ihr das transparent. Ja, und das spüren wir natürlich als Zuschauer und Zuschauerinnen auch. Und wir hoffen natürlich, da ist noch lange kein Ende in Sicht. Harald Krasnitzer als Kommissar jederzeit und als Schutzengel ab Mittwoch auch in der ARD-Mediathek zu sehen. Schutzengel sind gar keine sanft lächelnden Blondinen. Die können auch wortkarge 60-Jährige sein, die etwas rumgehen und eine ziemlich miese Frisur tragen. So jedenfalls schlurft Schutzengel Oskar alias Harald Krasnitzer durch den Film Engel mit beschränkter Haftung. Engel gehen offensichtlich nicht zum Friseur, geht ja auch schlecht, weil sie für die Menschen unsichtbar sind. Also immer schön schauen, dass die Haare sitzen. Bad Hair Day für die Ewigkeit wäre wirklich schlecht. Du hast da leider einen erwischt, lieber Harald.
Würde ich sagen, ja.
Würde ich auch sagen. Tragen Engel stets die Kleidung vom Todestag? In eurem Film ja, aber Engel mit beschränkter Haftung, ja. Kennst du auch noch von deiner Großmutter vielleicht, die immer gesagt hat, Harald, zieh frische Socken und Unterwäsche an.
So ist
Wenn
es.
Du ins Krankenhaus kommst, dann musst du ordentlich aussehen.
Das ist ein ganz tiefer Reflex, der jeden Tag passiert. Jeden Tag steht meine Großmutter neben mir
und sagt, zieh frische Socken an.
Ich sag dir eins, ich bin dankbar dafür.
Engel altern nicht. Was wären dann die besten Jahre gewesen? Oder sind es sie gerade?
Es sind immer die, die sind. Mhm. Ich halte überhaupt nichts davon, mich in irgendwelche Zeiten zurück zu katapultieren und zu sagen, Mensch, da war das toll, das müsste man doch wieder und so.
Die Young Live Forever war nicht dein Modell.
Das funktioniert nicht und das ist auch irre langweilig, weil irgendwann hast du es durch und dann hast du alles gemacht, was da interessant war oder vermeintlich, ja, alles gemacht, was für dich interessant war. Und dann kommt das, was gerade angesagt ist und das sind andere Dinge und insofern ist das auch die Vielfalt und der Reichtum, den man in seinem Leben erreicht.
Bei Engel mit beschränkter Haftung geht es eben auch, gerade weil dein junger Lehrling auf Energy Drink steht und glutenfreie Kekse, haben die mittlerweile auch Einzug gehalten ins Wiener Kaffeehaus, standardmäßig Hafermilch im Angebot?
Ja, es gibt einige Kaffeehäuser, die sozusagen Kaffee mit Sojamilch oder eben entkoffeinisiert oder eben auch alternative Kaffeesorten anbieten. Ich weiß nicht, ob das in meinen Lieblingskaffeehäusern so der Fall ist, weil dort frequentiere ich in der Regel immer meine traditionelle Melange oder auch schon mal einen großen braunen oder einen Espresso. Aber ich habe mich noch nicht wirklich auf der Karte orientiert, ob diese alternativen Formen dort schon sind. Und was das Bäckereiwesen passiert, ja, du kriegst mittlerweile in einigen Wiener Kaffeehäusern vegane Backstückchen und Süßteile und Rundstücke, wie man hier zum Teil auch sagt. Mhm. Und das ist spannend, schmeckt hervorragend, die machen das sehr gut.
Man kann ja auch nicht in ein Kaffeehaus gehen und kein Rundstück bestellen oder kein Kuchen.
Kann man auch, aber sagen wir mal so, ich würde, wenn ich Tourist wäre, nur eine kleine Empfehlung, ich würde nicht am ersten Tag gleich einen Topfenstrudel oder Apfelstrudel bestellen, sondern fast so tun, als wäre man ein alter Wien-Besucher, zunächst mal nur eine Melange, bitte. Und das mit einem ganz ruhigen Ton und all die Aufregung, die damit verbunden ist, wegschieben, dann wirst du respektiert. Weil dann sagt man, oh, die war schon öfter dort, die kann jetzt nicht irgendwie blöd anreden. Und dann wissen die Kellner sofort, wie sie mit dir umzugehen haben. Und am nächsten Tag kannst du alles bestellen.
Okay,
ja.
Okay. Dann bin ich praktisch schon
dann
bekannt.
Bist du bekannt und dann ist die Sache.
Touristenhektik, die mir manchmal eigen ist.
Bitte nicht am ersten Tag.
Okay, verstehe.
Das ist tödlich.
Danke für den Tipp. Ich werde ihn beherzigen. Engel mit beschränkter Haftung. Toller Film mit einem wunderbaren Harald Krasnitzer unter einer schlimmen Frisur. Der Mittwochsfilm kommende Woche um 20.15 Uhr im Ersten und danach jederzeit in der ARD Mediathek. Ich wünsche dir noch einen fantastischen Sonntag, lieber Harald. Was steht noch an? Machst du noch? Hast du ein Sonntagsritual?
Ja, einige aufräumen in der Regel. Also der Sonntag ist immer irgendwie der Tag, wo man den Rest der Woche irgendwie in Ordnung bringt.
So ein Rechnungsbezahltag.
Ja, Rechnungsbezahltag, Mailbeantwortungstag und irgendwie Taschenausleertag, die dann irgendwo rumstehen und sagt, oh, da war noch ein Apfel drin.
Ganz genau. Also ich wünsche dir dafür eine große Gelassenheit und bedanke mich für das Gespräch. Pass auf dich auf. Wir sehen dich am Mittwoch um 7:45 im Ersten. Bis dann.
Danke für deine Zeit und bis zum nächsten Mal.
Der Sonntagstalk mit Bärbel Schäfer von SR1 und HR3.
Ich habe diesmal viel mit Harald Krasnitzer über seine neueste Rolle als Schutzengel gesprochen. Viele von uns kennen ihn aber als Moritz Eisner aus dem Tatort in Wien. Und wer den Tatort nicht nur sehen, sondern auch hören möchte, dem empfehle ich den Radio-Tatort in der ARD-Audiothek. Jeden Monat gibt's eine neue Folge.